Ja, wir haben eine unglaubliche soziale Härte gegen diejenigen, die eben krank sind, die arm sind, die in einer sonstigen Weise benachteiligt sind. Und wie wir aus Populismusforschung wissen, ist diese diffuse Angst, in seiner eigenen Identität nicht anerkannt zu werden, die Ängste können Populisten ausbeuten. Sie deuten sie um. Ja, und von daher sehe ich dieses Spiel mit Ängsten, mit fundamentalen Ängsten und die Idee, Menschen über Anreize und Aufpeitschen in diesem Wachstumsnarrativ halten zu wollen, als eine der größten Probleme, die wir im politischen Diskurs haben.
Und ich glaube, dass es ganz entscheidend ist, dass wir deswegen den Umstieg schaffen, auf eine qualitative Art und Weise Freiheit, Fortschritt und Wohlstand zu denken, in der wir sagen, es kommt darauf an, dass unsere Lebenschancen besser werden. Und zwar die Lebenschancen aller Personen, aber auch zukünftiger Generationen. Und dann, wenn wir sozusagen, wenn das unser Warum ist, dann kann uns das Wie einer gelegentlichen Reduzierung von Status Quo-Optionen eigentlich auch passen. Diese Erfahrung machen alle Menschen, die mit Musik zu tun haben, aber auch im Sport. Wenn wir uns anstrengen, wenn wir etwas lernen, wenn wir uns beschränken, dass wir dann in neue Dimensionen von Könnerschaft hineingeraten, in denen unsere Betätigung für uns sinnvoller und freudvoller ist. Und ich glaube, dieser Sinn und diese Freude, die konstituieren dann dieses Warum, sodass man Lust auf die Veränderung hat.
Und von daher möchte ich da Mut machen, mit anzupacken und an der Stelle zu wirken, wo man ist. Und oft kommt es mir gerade in der jungen Generation so vor, als würde man irgendwie so an der Bushaltestelle stehen und sagen, oh, den nächsten Bus kann ich auch noch nehmen, der ist vielleicht noch besser. Ja, und zu sagen, Engagement ist keine Frage rationaler Wahl. Ja, es hat weder was mit Geld zu tun, noch mit gegebenen Alternativen, sondern sie entstehen im Machen.
Herzlich willkommen zu unserer ersten Folge Freiheit, Fortschritt und Wohlstand von unserem Economist for Future Podcast in Zusammenarbeit mit den mit dem Podcast-Team Future Economies. Heute wird es gehen um die Werteebene der sozialökologischen Transformation. Die Debatte um die sozialökologische Transformation ist nämlich sehr stark davon gezeichnet, die Fragen nach Verzicht, um die Fragen um Freiheitseinschränkung, um Wohlstandsverlust, also Ängste vor der Transformation, die den Diskurs dominieren, statt dass wir irgendwie gemeinsam eine positive Aussicht auf eine transformierte Gesellschaft entwickeln und darüber legen, nach welchen Werten funktioniert diese transformative Gesellschaft? Nach welchen Zielen strebt sie? Wir wollen uns heute also gemeinsam mit unseren ReferentInnen fragen, nach welchen Werten ist eine transformierte Gesellschaft organisiert? Wie verändert das unsere Vorstellung von Freiheit, Fortschritt und Wohlstand vielleicht? Und wie sieht unser Leben dann aus? Wie fühlt es sich an? Und deshalb freue ich mich sehr, dass wir heute zwei sehr renommierte und spannende Gäste zu Besuch haben. Nämlich einmal Professor Dr. Silja Graupe und Professor Dr. Klaus Dirksmeier. Ich stelle sie kurz vor, nachdem ich aber uns erstmal vorgestellt habe. Mein Name ist Hanna Heller und ich moderiere heute diese Folge gemeinsam mit meinem langjährigen Denkbegleiter, so nenne ich ihn mal, Valentin Sargwoskin. Hi Valentin, schön, dass wir das hier gemeinsam machen.
Hi Hanna, grüße dich und Grüße in die Runde.
Schön. Genau. Professor Dr. Silja Graupe ist Professorin für Ökonomie und Philosophie an der Hochschule für Gesellschaftsgestaltung in Koblenz. Sie hat diese Hochschule auch gegründet, zusammen mit einem ganzen Team von Studierenden und Professorinnen damals. Ich habe dort selbst studiert von 2016 bis 2019 und habe da viel über die Grundannahmen meines, aber auch unseres ökonomischen Denkens gelernt und den Paradigmen, auf denen unser Wirtschaftssystem beruht. Sie ist aber eben nicht nur Ökonomin, sondern auch Philosophin und greift hier viel aus der japanischen Philosophie auf, was es, glaube ich, auch kulturell spannend macht, philosophisch mit Silja zu denken. Heute ist dein Anliegen, Silja, eine neue ökonomische Bildung aufzubauen, die zum Gestalten einer zukunftsfähigen Gesellschaft in einer krisenhaften Welt befähigt. Genau, ich freue mich sehr, dass du da bist. Die Hochschule hat, glaube ich, auch 10-jähriges Jubiläum jetzt. Ein Hallo an dich.
Ja, hallo auch von mir und vielen herzlichen Dank für die Einladung.
Schön, dann geht's weiter zu unserem zweiten Gast, Professor Dr. Klaus Dirksmeier. Er ist Professor an der Universität Tübingen zu Globalisierungsethik und war außerdem schon als Politikberater aktiv und hat in NGOs gearbeitet. Ich kenne ihn persönlich und Valentin auch aus seinem Buch Qualitative Freiheit, Selbstbestimmung in weltbürgerlicher Verantwortung von 2016. 2016 war aber ein sehr produktives Jahr bei Klaus Dirksmeier. Er hat nämlich dort auch noch ein Buch veröffentlicht, Reframing Economic Ethics. Humanismus im Business sozusagen auch 2016 erschienen. Genau, seitdem hat sich aber sicher einiges getan. 2016 ist ja jetzt auch schon ein Weilchen her. Auf jeden Fall hat sich insofern was getan, dass du ein Kind bekommen hast und gerade in Elternzeit bist und deshalb auch die Zeit freiräumen kannst, solange dein Kind im Kindergarten ist, um mit uns zu sprechen. Das freut uns sehr. Schön, dass du da bist und dir Zeit für diesen Podcast nimmst, Klaus.
Ja, sehr gerne. Ich freue mich, dabei zu sein.
Schön. Dann steigen wir doch direkt ein ins Thema. Genau, unsere Gesellschaft und unsere Wirtschaft befinden sich im Wandel und bisher war das Streben als Gesellschaft immer sehr geprägt von diesem Dreiklang von Freiheit, Fortschritt und Wohlstand. Jetzt hat man das Gefühl, diese Werte werden ein Stück in Frage gestellt. Auf der einen Seite gewinnen autoritäre Strömungen immer mehr an Zulauf, die unsere Freiheit in Frage stellen, auch wenn sie vielleicht ihren eigenen Freiheitsbegriff irgendwie hochhalten. Gleichzeitig bröckelt unsere Fortschrittserzählung. Unser Wohlstand ist aktuell gefährdet durch Wirtschaftskrisen, aber auch geopolitische Unsicherheit. Fragen ja von Krieg und Frieden stehen wieder sehr nah vor unserer Haustür. Und die Frage, die ich als erstes in die Runde geben will, ist, sind diese Werte und Ziele den Herausforderungen noch angemessen oder brauchen wir eigentlich eine komplett neue Fortschrittserzählung? Silja.
Mir steigt ja wunderbar gleich mit den Riesenfragen irgendwie ein. In der Vorbereitung dachte ich, glaube ich, erstmal gut einzusteigen in dieser Frage, ob wir überhaupt den Wandel adäquat wahrnehmen können. Und da sehe ich schon das Problem in der großen Erzählung, dass sie gar keinen Raum für Ungewissheit, für Brüchigkeit und für Verletzlichkeit lässt. Das heißt, dass wir in der großen Erzählung eine Idee entweder von einem Status quo haben, den wir auf keinen Fall irgendwie aufgeben können oder sollten, und dann eben eines linearen Fortschritts, dass es immer besser und immer irgendwie weitergeht. Und ich sehe eigentlich kaum in politischen Diskursen die Frage der Unhintergehbarkeit von Veränderungen an sich. Ja, also die Frage, können wir überhaupt mit Ungewissheit, können wir mit Unberechenbarkeit umgehen? Können wir verstehen, dass es Probleme auf dieser Welt gibt, die wir nicht optimieren können, für die wir keine Schuldigen zu suchen haben und so weiter? Und das fängt ja schon rein im Persönlichen an, dass wir zum Beispiel Krankheiten nicht zulassen können, in der Frage, ist das jetzt nicht selbstverschuldet, kann man sich da irgendwie nicht optimieren. Also wir haben das sowohl in den Mikroerzählungen als auch in den großen makroökonomischen und geopolitischen Erzählungen. Ja, mal sehen, wo ihr hin wollt, aber da sehe ich natürlich auch unsere Ökonomie als Wissenschaft in diesem sehr, sehr gefährlichen Fahrwasser eben nicht zugeben zu können, dass wir tatsächlich auch in unsicheren Zeiten leben. Und ihr wollt ja auch aufs Positive hinaus. Und da würde ich auch gerne mit euch reingucken, dass wir sagen, natürlich in dem Moment erst, wo auch was unberechenbar und unbeherrschbar ist, kann natürlich auch Kreativität und tatsächliches Neues in irgendeiner Weise entstehen. Wir aber weder sozusagen das Negative eines sogenannten Chaos noch dieses Positive zulassen.
Klaus, magst du direkt daran anknüpfen?
Gerne. Also ich denke, dass viele Menschen Wandel als Zumutung erfahren. Und ich glaube, das muss gar nicht so sein. Ich hänge mich da mal an ein Nietzsche-Wort ran. Wer ein Warum hat, erträgt jedes Wie. Und ich glaube, da hapert's. Also mit dem Warum. Also ich nehme eine unglaubliche Muffigkeit und Miesepetrigkeit bei meinen Mitbürgerinnen und Mitbürgern wahr, wenn ihnen die kleinsten möglichen Veränderungen zugemutet werden. Wir alle kennen das aus den Social Media, diese Witzgrafiken, wo dann steht, Who wants change? Und die Hand von jedem geht hoch. Nächstes Bild, who wants to change? Und alle sind weg. Und ich denke mir, Menschen sind viel belastbarer, als sie sich in unserer Wohlstandsgesellschaft geben, viel wandlungsfähiger, als sie sich selbst wahrnehmen, aber sie kommen an diese Ressourcen schlecht heran. Also das kleinste Wie, das kleinste Veränderung in der Wie des Status Quo, der Lebensverhältnisse, führt zu Ressentiment und Aufbegehren. Und vielleicht hängt es damit zusammen, dass den Leuten das Warum nicht so behagt. Und da kann man jetzt rumpsychologisieren und sagen, naja, viele Narrative laufen eben darüber, dass wir sagen, ja, also wenn wir nichts tun, dann wird es schlimmer und am Ende ganz schlimm. Und vielleicht macht so ein Narrativ einfach keine große Lust. Und das vielleicht das Gegennarrativ, wenn wir was tun, dann wird es richtig schöner und besser, dass das noch nicht gleich stark ist. Beziehungsweise aber auch, und da kommen wir, glaube ich, mehr an den philosophischen Kern dieses Dreiklangs Freiheit, Fortschritt, Wohlstand heran, den ihr vorgegeben habt, dass wir uns über Jahrzehnte doch in eine bestimmte Form von Freiheitsverständnis, Fortschritts- und Wohlstandsdenken eingehaust haben. Und diese bestimmte Form, Freiheit zu denken, vielleicht in der Tat uns intellektuelle, geistige Barrieren aufbaut, die sich dann im Handeln zu praktischen Barrieren auswachsen. Also was ich meine ist, wenn man erstmal anfängt zu sagen, unsere Gesellschaft ist auf Freiheit gebaut, Freiheit ist Mittel und Ziel unseres gemeinschaftlichen, sozialen, politischen, wirtschaftlichen Handelns, aber und diese Freiheit verstehen wir rein quantitativ als Maximieren individueller Optionen. Und jedes Minus an der größtmöglichen denkbaren Optionenmenge ist sofort ein Affront, eine Läsion, eine Verletzung unserer persönlichen Freiheit. Dann lassen sich natürlich etliche der Dinge, auf die eine vor allem ja ökologisch ausgerichtete Transformation zielt, sehr schwer denken. Denn Menschen, die ökologisch motiviert sind, tun einiges weniger und anderes nicht, legen sich auf bestimmte Optionen fest und versuchen ja oft auch, aus weniger mehr zu machen. Und wenn man das sozusagen in einer rein quantitativen Linse als bloße Reduktion an Freiheit und Freiheitlichkeit theoretisch wahrnimmt, dann wird man sich dem auch praktisch nicht widmen und zugesellen wollen. Und ich glaube, dass es ganz entscheidend ist, dass wir deswegen den Umstieg schaffen auf eine qualitative Art und Weise, Freiheit, Fortschritt und Wohlstand zu denken, in der wir sagen, es kommt darauf an, dass unsere Lebenschancen besser werden. Und zwar die Lebenschancen aller Personen an allen Orten, aber auch zukünftiger Generationen. Und dann, wenn wir sozusagen, wenn das unser Warum ist, dann kann uns das Wie einer gelegentlichen Reduzierung von Status Quo-Optionen eigentlich auch passen.
Spannend. Klaus, du hast jetzt ja schon qualitative Freiheit angesprochen. Da wollen wir später nochmal näher drauf gehen. Ihr habt ja, Silja und Klaus, beide diesen Punkt gemacht, dass es Widerstände gibt, dass die Leute sich irgendwie nicht verändern wollen. Und Klaus, du hast jetzt angedeutet, dass das eben auch daran liegt, dass wir uns eingerichtet haben in so einem bestimmten Verständnis eben von Wohlstand und Freiheit und so weiter. Mich würde interessieren, Silja, woher kommt das denn eigentlich? Also wie ist es dazu gekommen, dass wir jetzt an diesem Punkt in der Gesellschaft stehen, wo es uns so schwerfällt, eine andere Art von Freiheit und Wohlstand zu kommen?
Also ich weiß gar nicht, ob das Bashing sozusagen der Leute in irgendeiner Weise helfen kann. Als du das sagtest, Klaus, zu dieser Frage von warum und wie und wir auf die Bildung schauen, die jetzt nicht nur einfach ökonomische Bildung ist, sondern schlicht erstmal die Realität an Schulen, dann schaffen wir es ja nach wie vor, jungen Menschen nur ein Wissen vorzusetzen, was sie in maximal kurzen Zeiträumen irgendwie lernen müssen. ein gegenständliches Wissen, also wir sind Klaus ja noch nicht mal bei der Frage des Wie, sondern einfach nur des Was, wo noch nicht mal die Methoden des Denkens offengelegt werden, sondern es immer wieder ausgespuckt werden muss. Wir wissen aus empirischen Studien, dass diese jungen Leute dann maximalen Zeitraum von 2, 3 Monaten imaginieren können und sich mit der Frage, warum sie eigentlich was lernen wollen, warum sie motiviert sind, sich überhaupt nicht beschäftigen dürfen. Und mir scheint es eine riesen Bildungsproblematik zu sein und dann auch eine Problematik der politischen Debatten, dieses Warum wieder anzurühren. Und das, glaube ich, hat mit dem, was du, Klaus, auch gesagt hast, mit dieser Frage von Quantitäten zu tun. Weil solange wir nur Quantitäten maximieren wollen, ist ja die riesen Vernichtungsmaschine, ist qualitativ überhaupt über ein Warum und dann über ein Wie nachzudenken. Ja, das heißt, wir haben also eine Struktur, die sich auf Wirtschaftswachstum, auf monetäres Wachstum ausrichtet, seit über 70 Jahren, und damit ja auch bewusst oder unbewusst jegliche Frage nach einem qualitativen Warum ausgeblendet haben. Und indem wir zum Beispiel die Bildung, aber auch die Frage nach gutem Leben, also Gesundheitssystem und so weiter, auf so eine Abstraktum ausgerichtet haben, wir die Warum-Frage gar nicht stellen können. Und ich erlebe das nicht als ein Problem der Menschen, ich erlebe es nicht ein Problem als der jungen Menschen, sondern die Frage der Entwicklung von Könnenstrukturen, den Mut dazu und es auch aushalten zu können. Und ich denke, das, was du, Klaus, gesagt hast zum Qualitativen, gehört ja, und das können wir historisch ja auch sehr gut nachvollziehen, ja auch eine Streitbarkeit. Also sobald es um Qualitäten des Lebens geht, werden wir ja ganz unterschiedliche Maßstäbe anlegen müssen und müssen sie ja auch verhandeln lernen. Und wir sehen nicht nur in der Theorie der Wirtschaftswissenschaften vom Wandel von der politischen Ökonomie zur Ökonomik, dass ja die ganzen Fragen nach Wertigkeiten, nach moralischen Maßstäben ja systematisch aus dem wissenschaftlichen Diskurs rausgenommen worden sind. Es sind praktische Lebensfragen rausgenommen worden. Wie erledigen wir eigentlich die großen Probleme der Welt, vor allen Dingen Armut, Ungerechtigkeit, aber eben auch die Moral ist ja erstmal in einen reinen Common Sense abgedrängt worden und dann zu irgendeiner Art von entweder persönlichem Genie oder Bauchgefühl oder Intuition abgewertet worden. Das heißt, wir haben weder in Wissenschaft noch in Politik strukturierte, gebildete Räume über das, was du, Klaus, völlig zu Recht sagst, ja, also wieder die Frage, was ist in meinem Leben wichtig und was ist uns gemeinsam wichtig, angehen zu können. Und ich denke, das ist eine der riesen Herausforderungen der heutigen Transformation, eine Pluralität der Wertigkeiten, eine Einigung über Vorstellungen guten Lebens und die ständige Wandelbarkeit der Qualitäten selber in irgendeiner Weise, sowohl individuell als auch in Gemeinschaften, als auch vor allen Dingen dann in der Gesellschaft überhaupt anzugehen. Und ich würde sagen, es ist ein Riesenproblem der Wissenschaften, es ist ein Riesenproblem der Bildung und dann auch eher in der Folge des politischen Diskurses.
Ich kann dem nur zustimmen und vielleicht einfach dasselbe nochmal in anderen Worten nachzeichnen. Und zwar, wir haben für ungefähr 2000 Jahre, sagen wir mal 500 vor Christus bis ungefähr 1500 von Aristoteles bis von Thomas de Mercado, einen Diskurs über ökonomische Fragen gehabt, der fest eingebettet war in einen moralischen Deutungskontext. Und dieser moralische Deutungskontext war zunächst Sache der praktischen Philosophie, später auch der Moraltheologie. Aber es war immer ein Deutungskontext, in dem zuerst über das Gute und Gerechte gehandelt wurde und dann im Rahmen dessen ökonomische Fragen justiert wurden. Und dann beginnt eine Phase, das sagte ja sehr auch, in dem Stück für Stück dieser moralische, der qualitative, später auch noch der soziale und politische Hintergrund immer mehr aus der ökonomischen, der fachökonomischen Betrachtungsweise herausgedrängt wurde. Und zwar sehe ich da im Wesentlichen zwei Strategien, die kamen auch bei Silja gerade zur Sprache. Einmal gesellschaftliche Befriedigung, wir müssen uns nicht streiten, wir machen uns alle reicher. Und natürlich auch wissenschaftlicher Purismus, so nach dem Motto. Wenn wir vom qualitativ-argumentativen, ungenauen zum quantitativ exakten Vorgehen, dann sicherlich haben wir doch einen Wissenschaftsfortschritt erreicht. Und da sind wir natürlich am Schluss bei einer Konstellation ausgekommen, in der sich bestimmte Fragen qualitativer Natur gar nicht mehr denken und verhandeln lassen. und haben uns sozusagen Systemblindheit selber erzeugt. Und aus dieser Lage versuchen wir im Moment wieder herauszukommen. Und der Weg daraus ist schwierig, weil Denkgewohnheiten auch den Menschen, die am Aufbau dieser Gewohnheiten nicht beteiligt waren oder sie jetzt nicht explizit mitvollziehen, doch im Wege stehen. Also man darf das, glaube ich, so wie Linsen betrachten, mit denen man die Welt wahrnimmt. Und bei jeder Linse ist es so, wir haben bestimmte Bereiche, auf die stellt sie schärfer. Dann hat sie Randbereiche, da sieht man mit ihr unschärfer. Und dann gibt es Bereiche, die sind komplett außerhalb dessen, was mit der gegebenen Linse wahrgenommen werden kann. Und wir haben also in den letzten Jahrzehnten eine bestimmte, im politischen bis ins Libertäre gehenden, im ökonomischen, im Neoliberalen aufgestellte Maximierungslogik individueller Optionen als Kernlinse angewendet, in der wir eben einige Fragen tatsächlich besonders scharf stellen können, viele aber eben aus dem Blick verlieren und verloren haben. Und gegen die Zumutbarkeit, dass diese Fragen wieder auftreten und eingebracht werden müssen, stemmen sich Menschen auch. Und ich glaube, das ist in der Tat, wie sie ja sagte, ein pädagogisches Problem. Denn Lernen ist ja eben kein reiner Informationsakquisitions- und Ausschüttungsprozess, sonst könnten wir die gesamte Bildung mittlerweile durch Artificial Intelligence Tools irgendwie ersetzen. Sondern sie ist natürlich ganz wesentlich ein Selbstveränderungsprozess. Und bei der Selbstveränderung und dem Willen dazu kann es natürlich hapern. Wenn ich da ein Beispiel anhängen darf von meiner Tochter, die ist jetzt gerade 6 Jahre geworden, die liebt Musik und läuft jeden Tag mehrfach zum Klavier hin und fängt an zu klimpern. Aber da macht sie nach ein paar Minuten keinen richtigen Spaß, weil sozusagen das Repertoire dessen, was sie mit bloßem Klimpern erreichen kann, dann auch erschöpft ist. Und es tritt so eine gewisse Frustration auf. Und in dieser Frustration kommen natürlich wir Eltern und sagen, man könnte ja Unterricht nehmen, man könnte ja üben, man könnte ja sich sozusagen auf dieses Plateau bringen, in dem man dann länger am Klavier verweilen kann und komplexer und weiterführender sich selbst mit Melodien beglücken kann. Und genau an dieser Schwelle scheut sie zurück, weil sie sagt, nee, ich will keinen Unterricht haben, dann sagen mir andere Leute, was ich tun und lassen soll. Sie sich scheut vor, in meiner Terminologie gesprochen, der Reduktion quantitativer Optionen zurück, obwohl sie die Versuchung einer qualitativ höherwertigeren Freiheit, nämlich einer Freiheit des autonomeren und kontrollierteren Klavierspiels, durchaus schon irgendwie ja, empfindet und vorausahnt. Und das ist also bei ihr eine sehr interessante pädagogische Schwelle, bei der ich auch ganz zuversichtlich bin, dass sie die, wenn wir in einem Jahr wieder sprechen sollten, dann überkommen haben wird. Aber ich glaube, unser politischer Diskurs ist oft auch an dieser pädagogischen Schwelle, dass wir uns nicht wirklich aufmachen mögen, Freiheitsformen durchzudenken, die uns eben in Anspruch nehmen, die uns etwas auch abräumen und etwas von uns verlangen. Wir haben uns sehr an eine Freiheit der Bequemlichkeit, eine Freiheit des Portemonnaies, eine Freiheit der Steuersenkung, eine Freiheit des NIMBYism, des Not in my Backyard gewöhnt. Und ich glaube, der Gedanke einer fordernden Freiheit, einer Freiheit, die uns in die Pflicht nimmt, eine Freiheit, die uns kosmopolitisch Verantwortung aufbürdet, eine Freiheit, die uns immer wieder an die Rechte und Interessen zukünftiger Generationen verweist. Eine solche Freiheit ist für viele Leute vielleicht tatsächlich unbequem und etwas, an das sie sich wieder neu gewöhnen müssen.
Voll schön dargestellt, Klaus. Ich glaube auch an dem Beispiel des Klavierspielen Lernens, weil ich hatte selbst Klavierunterricht und fand es immer sehr unangenehm zu üben und habe mich davor auch immer gedrückt und dementsprechend unfrei bin ich auf dem Klavier leider auch geblieben. Ne, die Frage ist, ne, also vielleicht gehen wir rein in diese Warum- und Wie-Frage. Also warum, was ist denn unsere Geschichte davon, warum es sich lohnt, für eine qualitative Freiheit einzutreten. Genau, warum wir einen Wandel brauchen auch letztendlich. Also wenn damals die Geschichte war, naja, wir machen jetzt eben Freiheit und Wohlstand und das haben wir alles ganz gut im Griff und dafür bauen wir unser Wirtschaftssystem auf und dann ist es eigentlich immer nur die Frage, dass wie werden wir besser? Also dieses Optimierungsnarrativ des Fortschritts, also wir werden irgendwie linear immer besser und es wird alles immer toller. Und die Warum-Frage müssen wir nicht mehr stellen, weil die haben wir ja schon irgendwie nach dem Zweiten Weltkrieg geklärt. Die Frage ist so ein bisschen, warum sollten wir uns davon wegbewegen? Was ist dieses neue Warum, was jetzt dazu einlädt, auch sich zu verändern? Also to change, wie du vorhin gesagt hast. Vielleicht machen wir da mal weiter.
Ich mache direkt vielleicht mit dem Klavierbeispiel mal weiter. Ich bin jemand, der über diese Schwelle hinausgegangen ist. Nicht fürchterlich weit, aber doch weit genug, um an den Punkt zu kommen, eben ein bisschen zu improvisieren gelegentlich und eben auch Stücke mal spielen zu können, die mir musikalisch etwas bedeuten. Und diese Freiheit, diese höherwertige, diese bessere Freiheit, die eben auf Jahren des Übens oder technischer ausgedrückt auf vielen, vielen quantitativen Optionen verlusten. Ja, ich durfte diese Taste nicht oder nicht so anschlagen und das über Jahre, beruhten. Diese Freiheiten sichern mir natürlich eine gewisse Ausdrucksfähigkeit auf dem Klavier, die es mir ermöglicht, eigene Gefühle zum Ausdruck zu bringen, wie ich es vielleicht sprachlich nicht könnte und mit diesen Gefühlen auch andere Menschen, beispielsweise meine Ehefrau, zu erreichen. Auf eine Weise, die ich eben auch mit einem normalen sprachlichen Ausdruck vielleicht so nicht hinkriegen würde. Und da erschließen sich mir also neue und von mir und ich hoffe auch meinen Mitmenschen geschätzte Räume. Und ich glaube, diese Erfahrung machen alle Menschen, die mit Musik zu tun haben. Wir machen sie aber auch im Sport. Wir machen die Erfahrung, dass wenn wir uns anstrengen, wenn wir etwas lernen, wenn wir uns beschränken, dass wir dann in neue Dimensionen von Könnerschaft hineingeraten, in denen unsere Betätigung für uns sinnvoller und freudvoller ist. Und ich glaube, dieser Sinn und diese Freude, die konstituieren dann dieses Warum, so dass man Lust auf die Veränderung hat. Also jeder, der eine Akrobatenshow sieht, denkt sich, das würde ich auch gerne können. aber nicht jeder, der das sieht, geht nachher auch ans Turnen. Ja? Aber wir wissen, wenn wir das wirklich auch können, würden, wollen und es damit ernst nehmen, dann müssten wir an die Reckstange. Ja? Und diese Erfahrung, also dass wir Lust haben können auf etwas, was uns an die Kandare nimmt, was uns anstrengt, was uns Verzicht bereitet. Diese Erfahrung haben wir eigentlich. Wir haben sie nur komplett privatisiert. Ja, wir haben sie abgeschoben ins Privat-, Familien-, Individualleben. Wir haben sie herausgenommen aus dem politischen und wirtschaftlichen Diskurs und ich glaube, wir müssen sie zurückbringen.
Ja, ich finde, du hast ja schön diese individuelle Ebene der qualitativen Freiheit beschrieben. Ich kann mich noch gut erinnern, in deinem Buch hast du diese schöne Metapher, dass quantitative Freiheit ist wie ein Stück Papier. Wenn man es immer mehr austeilt, dann wird es irgendwie weniger und es begrenzt sozusagen. Und qualitative Freiheit beschreibst du dort wie ein Licht. Je mehr Menschen sie haben, umso heller leuchtet sie. Vielleicht kannst du da noch mal kurz auf diese gesellschaftliche oder gesellschaftspolitische Ebene eingehen, weil manche Menschen haben ja vielleicht gar nicht die Zeit oder das Geld für den schönen Klavierunterricht zu nehmen. Es ist ja vielleicht auch eine privilegierte Perspektive, die du ja gar nicht jetzt meintest. Das würde ich nicht unterstellen, aber wie können wir sozusagen nochmal diese gesellschaftspolitische Dimension der qualitativen Freiheit ein bisschen mehr verstehen?
Ja, sehr gerne. Nehmen wir das Beispiel Mobilität. Also es wird ja in Deutschland viel das Tempolimit diskutiert und ja auch gerne unter Freiheitsvorzeichen. Und die von mir zurückgewiesene Konzeption quantitativer Freiheit würde eben sagen, wir dürfen auf keinen Fall ein Tempolimit haben. Freie Fahrt für freie Bürger. Wenn Leute nicht mehr mit 250 über die Autobahn hubeln dürfen, dann ist deren Freiheit ganz stark beschränkt. Da haben wir so dieses Bild mit dem Stück Papier, das immer kleiner wird. Ne? Denn je mehr Leute mit 250 über die Autobahn hobeln, desto weniger Leute können in der Summe die Autobahn sicher nutzen und damit ihre Mobilitätsfreiheit realisieren. Während umgekehrt, wenn wir ein Tempolimit hätten, natürlich einfach die rein quantitative Nutzbarkeit der Autobahn, wie viele Autos passen da unfallfrei drauf, schon mal höher wäre, von dem ökologischen Nutzen ganz zu schweigen, plus natürlich der psychologischen Entlastung und so weiter, ne, die damit zusammenhängt. Also ich glaube, wir haben hier ein Beispiel, wo wir gar nicht in privilegierte bildungsbürgerliche Bereiche eintreten müssen, sondern ganz alltäglich sagen können, das qualitative Ziel beispielsweise einer ökologischeren, sichereren, friedfertigeren, inklusiveren Mobilität setzt dem Quantum ein Maß. Ja, und sagen wir mal 120 ist ein Maß, reduziert die 250er-Hobel ganz gewaltig, aber es öffnet eben auch andere Räume. Und auf diese Räume kommt es mir an. Und ich glaube, diese Debatten gilt es auf vielen Ebenen zu führen. Wie können wir Reduzierung an Optionen genau dann im Sinne der Freiheit für gut heißen, wenn und weil sie uns neue, bessere Räume und Chancen eröffnen?
Ja, danke schön, Klaus. Vielleicht knüpfen wir da nochmal an und fragen Silja nochmal. Was denkst du denn? Also wir sind reingesprungen ins Warum. Warum sollten wir uns denn mit Wandel auseinandersetzen? Was haben wir sozusagen davon, wenn wir auch so ein bisschen aus dem Jetzt-Zustand der bequemen und befriedeten Gesellschaft herausdenken? Silja, du arbeitest mit vielen jungen Menschen zusammen, die sich dafür freiwillig entscheiden. Genau, vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, was ist dein Warum einerseits, diese Hochschule zu gründen, was ja viel Nerv und Arbeit ist, und dieses Warum zu stellen der Gesellschaft, und andererseits auch, was ist das Warum, was du mitbekommst von deinen Studierenden?
Ja, also ich würde gerade diese Frage nach Wandel ist jetzt natürlich extrem schwierig, erstmal in diesem moralischen Bereich abdrängen zu wollen, den wir jetzt, haben wir gerade gesagt, nicht ausgebildet haben, von Fähigkeiten mit ihm umzugehen. Von daher würde ich immer sagen, es ist erstmal einfach eine Frage des Faktischen. Ja, also zu sehen, dass sich Welt wandelt, dass wir uns alle wandeln, dass wir älter werden, dass wir sterblich sind, dass wir, wie Klaus gerade gesagt hat, Probleme auf den Autobahnen bekommen, wenn wir uns auf bestimmte Weise verhalten. Und ich glaube, das ist einfach zu sehen, wie können wir ein Weltbild akzeptieren lernen, in dem der Wandel und das Unvorhersehbare und das Offene wieder die Hauptposition einnimmt. Ja, und das hat sehr, sehr viel mit unserer Frage von Wissenschaftlichkeit, das hat sehr viel mit der Idee irgendwie von Kontrollwahn zu tun. Und ich selber sehe es, also sich diesem Wandel und auch in einer gewissen Totalität zu öffnen, würde ich aus persönlichem immer sagen, dass es der Benefit eine Angstfreiheit ist. Ja, weil diese Idee, wie du es, Klaus, gerade gesagt hast, ich brauche für mein Leben, dass ich mit 250 über die Autobahn schüsseln darf, und das gehört irgendwie zu meiner Freiheit und so weiter, muss ich ja nicht nur ein Auto verteidigen, ich muss mich gegen andere durchsetzen, ich muss damit umgehen, dass es eben eine gewisse Asozialität gibt. Ja, das heißt, sich der dem Wandel gerade auch in seinem erstmal unbequem und auch schrecklichem öffnen zu können, erlebe ich bei mir selbst und bei sehr, sehr vielen Menschen erstmal als eine Befreiung, weil viel weniger zu verteidigen ist, weil wir nicht immer Angst davor haben, dass doch Einbrechen kommt. Und du hast es ja, Hanna, in der Einleitung gesagt, ich beschäftige mich hier viel mit ostasiatischen Traditionen, Buddhismus, Daoismus, in vielen Bereichen auch der Konfuzianismus. Und es ist erstmal eine Lebensphilosophie, sagt, der Anfang ist Wandelbarkeit und der Anfang allen Lebens ist Leiden. Ja, und wir müssen uns da immer gar nicht erstmal eine Welt aufbauen, wo wir vielleicht nicht leiden und diejenigen, die krank sind, in Krankenhäuser sperren und diejenigen, die arm sind, vielleicht debattieren, dass die überhaupt nicht arm sind. Ja, also dass diese ganzen Vermeidungsstrategien, die unsere Gesellschaft aufgebaut hat, in dem Versprechen, wir müssen uns gar nicht mit Leid auseinandersetzen, wir können das überwinden, wir können es ausblenden. Und damit verlieren wir unglaublich viel Zeit und bauen ein unglaubliches Angstpotenzial auf, weil wir nicht wissen, wie wir mit den Sterbenden umgehen sollen, weil wir nicht wissen, was wir jemand sagen sollen, wenn er erkrankt ist, weil wir nicht jemand sagen können, dass er unverschuldet arm geworden ist und damit dann auch sozial umzugehen. Und das merke ich bei unseren jungen Menschen, die zu uns kommen, als eine unglaubliche Erleichterung, auch in ihren ganzen Fragen, in ihrer Verletzlichkeit, in ihrer Komplexität überhaupt erstmal wahrgenommen zu werden. Ja, und dass dann eben viele sagen, ja, irgendwie hatten wir auch den Eindruck, dass mit diesem Fortschrittsideal, das kann ja irgendwie gar nicht funktionieren. Und ich bin ja selber sehr schwer und wahrscheinlich todbringend erkrankt oder mit hoher Wahrscheinlichkeit. Das heißt, bei mir funktionieren die Fortschrittsnarrative nicht aus unterschiedlichen Gründen. Erstens habe ich konstante Schmerzen, ist für einen Utilitarismus der absolute Horror. Ja, dass man sagt, es kann etwas geben an Leid, dem wir nicht entfliehen können. Dadurch, dass ich anfallsweise erkrankt bin, habe ich die Problematik, dass mein Leben nicht vorhersehbar ist. Also ich immer wieder von einer Minute auf die andere auf menschliche Hilfe angewiesen sein kann. Und eben ein Leben, wo alles schwächer und alles schlechter wird, was dann eben zum Tod führt. Also das Fortschrittsnarrativ durchbreche. Und was ich erlebe, ist ganz viele Menschen und nicht nur die jungen Menschen bei uns, dass sie genau da drin leben wollen, dass sie genau daran lernen wollen, weil sie selber merken, das ist eher ihre Lebensrealität. Und dieses Endlose, da drin nicht ernst genommen zu werden, die Frage nach Schuld zu stellen, die Ausblendung zu haben, an den Rand gedrängt zu werden, ist für ganz, ganz viele Menschen und nicht nur für mich das eigentliche Leid. Ja? Und von daher würde ich immer sagen, in eine Offenheit und Ehrlichkeit des Austausches zu gehen und zu sehen, dass die Menschen, die leiden, die sozial nicht privilegiert sind, am Ende ganz, ganz, ganz viele Lebensantworten ja schon haben, weil sie immer in diesem prekären eigentlich leben und eigentlich arbeiten und wirken müssen. Und von daher meine ich auch, und das würde ich nochmal spannend finden, von dir, Klaus, zu hören, dass eigentlich eher diese Frage nach warum, ich kann in ganz unterschiedlichen Lebensumständen Solidarität erfahren, ich kann etwas geben, ich muss mich nicht verstecken, ich muss keine Angst haben, selbst vor den schwersten Umständen, dass das viele Leute mehr motiviert, als jetzt zu sagen, ich definiere wieder einen Wohlstand, etwa ein Zustand des Besseren nur um. Ja, sondern für mich geht diese Transformation tatsächlich noch einen Schritt tiefer, zu sagen, können wir, oder das wäre mein Ziel, und deshalb setze ich mich an, eine Gesellschaft zu schaffen, die tatsächlich Menschen in den schwierigen Situationen des Lebens, die es immer geben wird, nicht allein. Ja, so dass wir da nicht auch noch eine soziale Krise auf persönliche Schicksale sozusagen obendrauf projizieren.
Ja, wenn ich darf, hänge ich mich da gerne ran. Also ich finde den Punkt mit der Verletzlichkeit extrem wichtig und würde ihn vielleicht in eine Hinsicht bezüglich dieser Warum-Frage nochmal ergänzen. Ich bin aufgewachsen in einem Kontext, in dem mir als Kind schon der Satz, geben ist seliger als nehmen, extrem oft an den Kopf geschleudert wurde. Natürlich mit ausgefahrenem pädagogischen Zeigefinger. Und ich denke, die meisten, aber leider nicht alle Menschen, kommen irgendwann in ihrem Leben an einen Punkt, an dem sie diesen Satz begreifen, indem sie bestimmte Erfahrungen machen. Und eine ganz basale Erfahrung, wo ich jetzt einfach aus dem Nähstübchen plaudern kann, weil ich gerade in Elternzeit bin, ist natürlich die Erfahrung mit einem Kind. Nicht? Man kriegt zumindest kommodifiziert anfangs nicht so fürchterlich viel zurück. Und man gibt. Und dieses Geben kann sehr selig sein und kann viel seliger machen als jegliches Nehmen, das man in anderen Dimensionen des Lebens praktiziert oder praktiziert hat. Und das ist eine beglückende Erfahrung, von der man dann hoffen darf, dass die Lehre, die dann in den eigenen Geist einsinkt, dann hoffentlich auch ausgeweitet wird auf andere Sozialverhältnisse. Und diese Erfahrung, dass Geben seliger sein kann als Nehmen, dass sich einbringen und anstrengen und aktiv sein seliger sein kann als passiv hedonistisch sich Sachen reinziehen, die Erfahrung, dass sich engagieren, Verantwortung übernehmen, sich binden, seliger sein kann als sich loslösen und immer auf die eigene Rechnung bedacht sein. Das ist, glaube ich, eine Erfahrung, die wir wieder zum Teil des gesellschaftlichen Diskurses machen müssten, damit wir Lust auf den Aufbruch, Lust auf das Neue empfinden können, Freude am Gestalten und am Umgestalten. Ich habe mich über viele Jahre mit verschiedenen Traditionen der Tugendethik beschäftigt und habe mich gewundert, dass harte Tugenden oft im Vordergrund der Debatten stehen. Gerechtigkeit, Tapferkeit. Aber weichere Tugenden, die, glaube ich, in der Welt, in der wir leben, vielleicht einen genauso starken, wenn nicht stärkeren Unterschied machen könnten. Rücksichtnahme, Wohlwollen, Bescheidenheit, Demut, werden auch in akademischen Behandlungsweisen der Tugendethik seltener diskutiert und natürlich noch viel weniger, soweit ich das wahrnehme, in den öffentlichen Diskurs gespielt. Und ich glaube aber, dass wir, wenn wir diese Tugenden einmal durchdenken, Rücksichtnahme, Wohlwollen, Bescheidenheit, Demut, dass wir sehr schlecht beraten wären, diese Tugenden als Freiheitseinschränkung, Freiheitsreduzierung zu deuten. Und dass wir, wenn wir uns im Sinne dieser Tugenden selber orientieren und verhalten, glaube ich, geht damit eine ähnliche Erfahrung einher, wie ich sie vorhin an dem Satz "Geben ist seliger als Nehmen" aufgeführt habe. Wir werden, glaube ich, in solchen Denk- und Verhaltensweisen feststellen, dass wir unsere eigene Autonomie, unsere eigene Freiheit mehr genießen, dass sie uns mehr bedeutet, indem wir uns an solche Verhaltensformen binden und dass wir dann andere Formen des Freiseins, also das mit 250 über die Autobahn hobeln beispielsweise oder das unbesteuerte Einkommen, vielleicht dann im Vergleich dazu weitaus weniger wichtig finden und dann vielleicht auch etwas leichter aufzugeben bereit sind.
Ja, ich frage mich, da gibt es da aber auch Bedingungen der Möglichkeit, damit man diese ganzen Tugenden leben kann. Also etwas provokant gesagt, ist nicht Gerechtigkeit so eine Grundlage für viele Menschen, um dann demütig zu sein und zu sagen, ja gut, für mich ist jetzt geben seliger denn nehmen. Ne? Bertolt Brecht sagt, erst kommt das Fressen, dann die Moral. Ist vielleicht ein bisschen platt, aber ja, die Ökonomin Isabella Weber hat ja beispielsweise mit ihrer antifaschistischen Ökonomik die Thesen oder ja, sagt, dass eben viele deswegen Trump gewählt haben in den USA, weil es eben an ihren Geldbeutel ging, weil die Inflation so hoch war, weil die Abstiegsängste ja eben da sind, weil es den Menschen ökonomisch schlecht geht. Wie kann man sozusagen in der Breite der Gesellschaft ein Narrativ finden, eine Erzählung finden, die eben in diese Richtung auch anschlussfähig ist und sich den Menschen eben dann nicht autoritären Antworten zuwenden, sondern ja so eine qualitative Freiheit vielleicht für sich erkennen oder auch für die Strukturen und Politiken eintreten, die dafür notwendig sind.
Ja, Valentin, ich freue mich, dass du die Fahne der Gerechtigkeit hochhältst, denn wenn ich den Eindruck erweckt haben sollte, ich würde sie niedrig hängen, dann müsste ich auch sofort korrigiert werden. In der Tat, also Gerechtigkeit in den Strukturen, in der Verfassung, in einer unabhängigen Rechtsprechung ist eine Voraussetzungsbedingung jeglicher Orientierung an, sagen wir mal, Caritas. In der beispielsweise katholischen Sozialethik wurden Caritas und Justitia ja auch typischerweise nicht gegeneinander ausgespielt, sondern als Ergänzungsverhältnis begriffen. Und ich denke, nur dann, wenn gilt, dass wir in einer hinreichend intaktgerechten Ordnung leben, haben wir die Voraussetzungsbedingung, uns karitativ angemessen zu betätigen. Das ist gewiss richtig. Nun ist natürlich genau die Frage, in welche Gesellschaft versetzen wir uns intellektuell? Versetzen wir uns in die amerikanische Gesellschaft? Was mir persönlich verhältnismäßig leicht fällt, weil ich dort 10 Jahre gelebt habe. Meine Frau und deren Familie sind von dort. Wir sind oft dort. Und denken wir uns in diesem Raum dann Fragen in der Abwägung zwischen Gerechtigkeit und Wohlwollen aus oder tun wir es vor dem bundesrepublikanischen Hintergrund? Ich habe tatsächlich meine Äußerung vor dem bundesrepublikanischen Hintergrund gerade getätigt, also vor dem Hintergrund einer, wie ich finde, durch unsere Verfassung doch relativ ansprechenden Gerechtigkeitsordnung, in der es doch vielen Menschen möglich wäre, mehr zu tun. Und wo ich den Eindruck habe, dass es nicht materielle Barrikaden sind, die sie nicht überwinden können, sondern geistige Barrieren, die sie daran hindern, sich selbst zu ermächtigen und zu ermutigen. Ich gebe aber gerne zu, in den USA gilt für viele Menschen das, was ich gerade gesagt habe, so sicherlich nicht. Allerdings, das vielleicht jetzt auch noch als etwas skeptische Fußnote. Ich glaube nicht, dass wenn wir in einem Gedankenexperiment die USA auf soziale Gerechtigkeit 100 trimmen könnten, dann und deswegen die Unterstützung für Trump in sich zusammenbrechen würde. Und ich glaube auch nicht, dass man den Sexismus und Rassismus, der in der amerikanischen Gesellschaft manifest ist, auf ökonomische Verteilungsfragen euphemisiert runterziehen kann. Leider, glaube ich, reicht das nicht. Also, Bernie Sanders hätte möglicherweise die Wahl gewonnen, das gebe ich gerne zu. Aber ich glaube, wir haben hier ein fundamentales Problem in den USA, dass wir eine über Jahrzehnte gehende Entwicklung der politischen Debatte verfolgen können, die darüber, dass sowohl das Erziehungssystem weitgehend, als vor allem aber auch das Mediensystem weitestgehend in privater Hand sind, sich an dem Geschmack des kleinsten gemeinsamen Nenners orientiert haben und dass insofern Populismus nichts ist, was Donald Trump erfunden hat, sondern dass gewisse Formen der Verdummung, der Verrohung und der damit einhergehende Sexismus und Rassismus, glaube ich, Phänomene sind, die von langer Hand vorbereitet und auch genutzt worden und jetzt natürlich nur in besonders extremer Form uns ins Gesicht fliegen. Und insofern, also würde ich mich freuen, wenn die USA es zu einer sozial gerechteren Lebenswelt bringen würden, aber dass damit das Problem der politischen Selbstorientierung der USA gelöst wäre, das kann ich leider nicht glauben.
Wenn auch ihr wollt, dass wir eine Wirtschaft für Mensch und Natur aufbauen, die unsere natürlichen Lebensgrundlagen erhält und regeneriert und in der alle Menschen fair entlohnt werden für ihre Arbeit, dann werdet Teil unserer Econ for Future Community und unterstützt uns mit einer Spende unter www.econforfuture.de. Dort findet ihr auch die Möglichkeit, bei uns mitzumachen oder an den Community-Veranstaltungen teilzunehmen, die wir regelmäßig anbieten. Die Welt wird besser, wenn wir uns verbünden. Also schaut vorbei unter www.econ4future.de. Bis denn. Aber jetzt sind wir ja nicht in den USA, sondern bleiben wir mal in Deutschland. Ne, der Bundestagswahlkampf läuft sozusagen schon recht kurzfristig. Und die Frage vielleicht auch an dich, Silja, ne, wenn wir jetzt das Warum irgendwie schon ein Stück greifbarer gemacht haben, dann ist vielleicht aber immer noch die Frage, ne, jetzt an die Menschen, die Politik gestalten. Ja, und wie vermittelt man das den Menschen? Also, ja, was ist da irgendwie die Geschichte, die verfängt? Oder wie bringt man auch die Menschen dazu, diesen Wandel anzuerkennen erstmal? Vielleicht, Silja, aber vielleicht hattest du auch einen anderen Impuls auf Klaus. Du darfst gerne alles sagen, was du dazu sagen möchtest.
Ja, vielen Dank. Ich sehe es, Klaus, glaube ich, wirklich noch mal ein bisschen anders, wenn wir in die Geschichte gucken, warum wurde gehofft, dass man sich diesen quantitativen Fortschritt sozusagen mitmacht, ne? Und dass natürlich einmal die Reichen, die dadurch reicher werden, und also Stichwort Ferrari und Autobahn. Und das andere ist ja eben am anderen Ende die nicht privilegierten, die Armen, die Benachteiligten, in ein Narrativ zu bringen, dass sie sich, wie Schumpeter das genannt hat, eben durch dieses System von Belohnung und Bestrafung eben aufpeitschen lassen. Ja? Das heißt, also Menschen, die zu reich sind und die zu arm sind, sozusagen an beiden Seiten in dieses Fortschrittsnarrativ und in dieses Streben nach Geld zu zwingen, die einen sozusagen, um ihr Ego weiter aufzublasen, salopp gesagt, und die anderen, weil sie sonst die Zutrittsschranke zum Leben und zum Überleben gar nicht überwinden können. Ja. Und das hat für mich eben sehr, sehr wohl mit sozialer Gerechtigkeit zu tun, wenn Menschen nicht nur nichts bekommen, sondern tatsächlich um die Anerkennung sozusagen ihrer eigenen Problematik beständig ringen müssen. Ich kenne das nun eben stark aus dem Krankensystem oder sogenannten Gesundheitssystem, wo Millionen von Menschen überhaupt dafür ringen, dass ihre Krankheit anerkannt wird. In dem Bereich der neurologischen Störung von mir wird 40% als sogenannt funktional gestört, früher hätte man bei Frauen gesagt hysterisch, ausdiagnostiziert und damit auch aus dem System überhaupt an Hilfe ranzukommen und auch monetäre Hilfe, aber auch vielen anderen ja komplett ausgeschlossen. Und wir diskutieren immer noch, ob Menschen Flüchtlingsgründe haben. Wir diskutieren, ob Menschen tatsächlich arm und benachteiligt sind. Das heißt, ich würde Hanna auf deine Seite sagen, es geht nicht nur darum, jetzt alle erstmal zu mitmachen, irgendwie zu ermutigen, sondern zu sehen, wie können Menschen in ihren fundamentalen Ängsten und Sorgen und in ihren Identitätsfragen überhaupt wieder ernst genommen werden. Und ich glaube, dass viele Menschen in der Bildung, das erleben wir massenweise im Gesundheitssystem, in der sozialen Fürsorge, sich als Menschen nicht ernst genommen fühlen, weil sie immer der Simulation unterstellt werden, dass sie sich irgendwas ergaunern wollen. Und wie wir ja aus Diskursen der epistemischen Gewalt wissen, wenn etwas noch nicht mal gewusst wird, wenn noch nicht mal das Wissen um Schwierigkeiten akzeptiert wird, Menschen auch nicht erkannt und deswegen nicht anerkannt werden können und deswegen kann ihnen auch nicht geholfen werden. Und noch schlimmer, wie Judith Butler sagt, ein Leben, was wir nicht anerkennen, können wir auch nicht betrauern. Ja, wir haben eine unglaubliche soziale Härte gegen diejenigen, die eben krank sind, die arm sind, die in einer sonstigen Weise benachteiligt sind. Und wie wir aus Populismusforschung wissen, ist diese diffuse Angst, in seiner eigenen Identität nicht anerkannt zu werden, ich meine diffus, weil man es noch nicht mal aussprechen kann, weil einem noch nicht mal dafür Sprache gegeben wird, die Ängste können Populisten ausbeuten. Sie deuten sie um, ja, aber Menschen fühlen sich erstmal in Ängsten ernst genommen, nur dass ihnen dann eben falsche Begründungen gegeben werden. Und wir haben Parteien, du fragtest nach Bundestagswahl, die nicht oder immer wieder abstreiten, dass es überhaupt Probleme von Menschen gibt und sie immer wieder unter Verdacht stellen. Das haben wir beim Bürgergeld, das haben wir in so vielen unterschiedlichen Belangen. Und deswegen würde ich sagen, erstmal ein Gefühl zu bekommen, auch staatlicherseits, aber dann auch von im Menschlichen überhaupt in den Problemen wahrgenommen zu werden, sehe ich als einen der Schlüssel, um tatsächlich populistischen Parteien, die eben mit Ängsten und Existenzängsten spielen können, schlicht und ergreifend das Wasser abzugraben. Ja, und da sehe ich eben schon die Frage nach Mindestbeteiligung, nach Mindestbefähigung und so weiter sehr, sehr wohl gestellt und würde deswegen auch die Fragen des Sozialstaats, aber im Sinne eben einer wirklich verstandenen Teilhabe und Anerkennung eben ganz, ganz nach oben spülen wollen und bin zutiefst besorgt, dass auch demokratische Parteien auf das populistische Angehen, Menschen wieder eben auch überhaupt die Anerkennung absprechen zu wollen. Ja? Und von daher sehe ich dieses Spiel mit Ängsten, mit fundamentalen Ängsten und die Idee, Menschen über Anreize und Aufpeitschen in diesem Wachstumsnarrativ halten zu wollen, als eine der größten Probleme, die wir im politischen Diskurs haben.
Genau, was ich mich dabei frage, ist, okay, wie kommen wir denn hin zu so einer progressiven Politik, die dann eben den Sozialstaat eben so absichert, um diese Möglichkeiten zu schaffen und die Armen und Benachteiligten zu sehen und anzuerkennen? Man hat ja sehr schnell diese Diskurse um Bürgergeld, soziale Hängematte, irgendwie 24 Stunden nach dem Umsturz in Syrien wird schon laut gesagt oder gefragt, wann kann man die Geflüchteten wieder abschieben und so weiter. Man hat Beispiele wie das Gebäude-Energiegesetz und anderes, wo dann einfach so eine diskursive Macht sozusagen der Gegenseite oder der Seite, die das abschwächen oder verhindern will, kommt, dass man sozusagen ja kaum gehört wird oder dass progressive Politiken und Stimmen einfach sozusagen gar nicht durchdringen können. Und Bildung ist natürlich wichtig, aber ich habe da immer so ein bisschen den Widerstand so einer pädagogischen Machbarkeit der Welt, also und es ist ja auch so langsam und die Krisen beschleunigen sich und so weiter. Also ist Bildung der Schlüssel oder wie kommen wir dahin sozusagen, dass sich progressive Kräfte sozusagen tatsächlich auch durchsetzen können am Ende?
Also wir sind ja eine Hochschule, die zum allergrößten Teil aus Spenden und freiwilligen Zuwendungen finanziert ist. Und sonst gäbe es auch kein Rebellentum der Jugend. Ich erzähle gerne eine Geschichte eines Förderers, wo wir einen sehr langen Weg gemeinsam hatten, bis er uns Geld gegeben hat. Und zum Schluss sagte er mir, ich gebe dir das Geld, Silja, für deine jungen Menschen, weil du oder ihr gemeinsam dafür sorgen wird, dass ihr mich nicht aufhängen werdet. Das war jetzt relativ krass, aber es sieht man, auf was ich hinaus will, der ungewöhnlichen Allianzen. Ja, also auch der Sorge reicherer Menschen, ein großes weiteres Motiv bei uns, eine unfassbare Einsamkeit. Also wenn diese Menschen wenigstens glücklich wären mit ihrem Leben, aber es ist eins von Verteidigen, es ist eins von hart sein müssen. Und wir erleben oft eben unterhalb des Radars des öffentlichen Diskurses, wie ganz andere Allianzen erstehen, sagen, ich habe auch Sorgen, ich habe mit dem alten Geld was angerichtet und jetzt fragen mich meine Enkel, was ich machen soll, oder dass Menschen mir unter Tränen sagen, ich habe nur gelernt, Geld zu verdienen und du kannst damit Gesinn stiften. Und dass das alles noch nicht reicht, aber das heißt, uns zuzutrauen, eben jetzt auch aus diesen Diskursen auszubrechen und vor allen Dingen eben diesem neoliberalen Narrativ, alles als Verbot und Verzicht darzustellen, dem eben auch solche Geschichten ungewöhnlicher Solidaritäten und Allianzen tatsächlich gegenüberzustehen und sehr genau zu sehen, und das hattest du, Valentin, angesprochen, ich denke, wir können eine Wählerschaft mobilisieren, indem wir jetzt die unglaublichen Erfolgsgeschichten der Integration von Syrer und Syrerinnen erzählen und die Abhängigkeit unserer Gesellschaft von diesen Menschen und ihre Abhängigkeit von uns, ist es ja wechselseitig. Und das vermisse ich im Politischen, eine sehr klare und sehr klar geschulte und auch handwerklich gut gemachte Kommunikation, die tatsächlich ein Solidaritätsnarrativ auch durchdeklinieren kann, indem, wie du, Klaus, gesagt hast, dass jeder auch im Geben und im Nehmen angesprochen ist tatsächlich und nicht nur sozusagen immer auf einer Seite. Und wir beobachten können, dass die Voraussetzungen dafür, das tatsächlich erzählen zu können, scheinbar nicht mehr gegeben sind. Ja, selbst bei Parteien, die eigentlich ein ökologisches Narrativ oder ein soziales sozusagen durchdeklinieren müssten. Und ich sehe es tatsächlich, Valentin, nicht einfach als eine Forderung an Bildungspolitik, sondern in der Bandbreite die richtigen Erzählungen tatsächlich aufdecken zu können und an beiden Enden, die ich genannt habe, sowohl der Reichen in ihren Ängsten, die sie so nicht offenlegen, als auch der Unterprivilegierten und vor allen Dingen eben wieder die große oder hoffentlich Mehrheit dazwischen anzuspringen, die eigentlich zufrieden sein kann und auch die Möglichkeiten des Engagements hat.
Klaus, magst du nochmal ergänzen?
Fällt mir ehrlich gesagt schwer, weil ich dem, glaube ich, nichts hinzufügen kann. Vielleicht kann ich immer was an die Seite stellen. Ich denke im Moment viel über künstliche Intelligenz nach. Und wenn ich sozusagen ganz weit rauszoome und mir die Menschheitsgeschichte angucke, dann denke ich, sind die wenigsten ja unglücklich über die Erfindung der Buchdruckerkunst. Und das war eine große Epochenschwelle, deren tiefgehende Auswirkungen wir, glaube ich, heute erst allmählich in der Gänze übersehen. Dann reden viele von der industriellen Revolution. Ich finde, die wird für meinen Geschmack zu sehr an den Dampfmaschinen festgemacht. Aber wenn man sie mal umschreibt, als Menschen gelingt es, nicht menschliche und nicht tierische Kräfte für Arbeit zu nutzen. Also wenn man sagt, da, das ist eigentlich der Punkt, ja, dass wir sozusagen Energieumwandlung betreiben, um uns Dinge zu erleichtern, dann kann man auch hier sagen, es kommt eine Umwandlung des menschheitlichen Lebens zustande, deren Tiefe und Weite zum Zeitpunkt, wo es dann eben passiert, also Schwelle 18. Jahrhundert, 19. Jahrhundert, überhaupt nicht absehbar war. Und ich glaube, wir könnten, was künstliche Intelligenz anbelangt, an einer ähnlichen Epochenschwelle stehen. Und ich glaube, der Vorteil, den wir heute haben, ist, dass wir eigentlich schon antizipieren können, dass wir nicht antizipieren können. Also, dass wir voraussehen können, dass alles, was wir uns so denken, was das mit uns individuell und institutionell und kollektiv macht, sicherlich nicht alles das ist, was es dann machen wird. Und das wie bei allen großen Umbrüchen natürlich bedrohliche Potenziale da sind, aber eben auch produktive Potenziale. Und dass die Nutzung der jeweiligen Potenziale beziehungsweise auch die Einhegung der bedrohlichen Potenziale natürlich eher gelingt, wenn wir uns auf die Dimension möglichst stark einlassen. Und da gebe ich mich jetzt doch nochmal als Optimisten zu erkennen. Ich glaube, dass in der Nutzung künstlicher Intelligenz Autonomiepotenziale für Weltbürgerinnen und Weltbürger allerorten drinstecken. Und ich fände es interessant, wenn wir darüber auch ein nachhaltigeres Gespräch anregen würden. Eben gerade darum, damit nicht einfach sozusagen diejenigen, die sowieso schon besser gestellt sind, oder diejenigen, die sowieso schon kollektive Handlungsmacht haben, diese Technologien ganz für sich und ihre Zwecke okkupieren.
Ja, spannend und auch eine schöne Überleitung, glaube ich, zu einer letzten Frage, die ich gerne in die Runde geben würde. Wir befinden uns hier in einer Reihe zu Visionen, also ne, Visionen einer sozial-ökologischen Transformation. Wir bilden hier, oder dieses Gespräch bildet hier so ein bisschen die Grundlage auch über den kulturellen Wandel und auch vielleicht eine kulturelle Vision des Miteinanders nachzudenken. Und wenn wir jetzt, genau, jetzt haben wir da in einer sehr hohen Flughöhe darüber gesprochen. Trotzdem stehen wir hier mitten in einer historischen Zeit mit vielen verschiedenen Akteuren, die alle sozusagen ungewiss handeln. Wir können unser eigenes Handeln irgendwie lenken und leiten und gestalten in unserem Raum, in den Gemeinschaften, in denen wir aktiv sind, in den Institutionen, die wir aufbauen oder eben mittragen. Trotzdem würde ich gerne fragen, wenn das Leben und die Welt ein Wunschkonzert wäre, welche Handlungen würdet ihr euch wünschen und von welchen Akteuren, damit wir näher drankommen an eine Vision einer Gesellschaft, die mit dem Wandel gut umgehen kann und die Freiheit in ihren Qualitäten wieder leben kann und ein zufriedenes, ein glückliches und friedliches Leben leben kann.
Ich würde mir tatsächlich wünschen, dass wir von diesen Wunschkonzerten wegkommen, weil dann immer alle schon irgendwie wieder weghören und sagen so, okay, passiert eh nicht. Und ich glaube auch gar nicht, dass wir das nötig haben. Vor ein paar Wochen, als die Aufgabe der Ampel und Trump-Wahl zusammenkam, waren wir natürlich auch in der Hochschule zusammen, hatten mit einigen individuellen Krisen heftigerer Natur, Erkrankungen und so weiter zu kämpfen. Und dann sagte ein Kollege in diese Fassungslosigkeit hinein, wenn es so viele individuelle Krisen und so viel gesamtgesellschaftliche gibt, dann ist es immer die Mesoebene gewesen, die Veränderungen hervorrufen kann. Das heißt, ich glaube, es ist wirklich eine Zeit, mit Blick aufs Individuum, und mit Blick auf Gesellschaft, aber tatsächlich zu sehen, dass es aus dem Zwischenmenschlichen wieder hervorgeht. Und so wie die japanische Philosophie sagt, das, was wir gemeinsam tun, prägt auf der einen Seite Individuen aus und auf der anderen Seite wieder Gesellschaft. Und ich glaube, diese, also gesellschaftliche Regeln, Normen, und ich glaube, es ist die Zeit. Und wir sehen es jetzt in Syrien, wir sehen es an so vielen Ecken und Kanten der menschlichen Geschichte, dass sich daraus immer wieder das Überraschende ergibt. Und es gibt die Überraschung aus dem gemeinschaftlichen Handeln für Einzelne und eben für ganze Staaten. Und wir können und dürfen es nicht wissen, was tatsächlich dann irgendwie zu dem vermeintlich Großen führt, weil wir immer gesehen haben, dass damit ja auch moralische Revolutionen einhergegangen sind. Ja, also der Maßstabswechsel, der zu einer Neubewertung von Erfolg führt, ist mit den großen Veränderungsprozessen auch immer einhergegangen. Und von daher möchte ich da Mut machen, mit anzupacken und an der Stelle zu wirken, wo man ist. Und oft kommt es mir gerade in der jungen Generation so vor, als würde man irgendwie so an der Bushaltestelle stehen und sagen, es ist eigentlich, oder wie von einem Supermarktregal und sagen, oh, den nächsten Bus kann ich auch noch nehmen, der ist vielleicht noch besser. Und ja, ich kann auch auf die nächste Chipstüte warten. Ja, und zu sagen, Engagement ist keine Frage rationaler Wahl. Ja, es hat weder was mit Geld zu tun, noch mit gegebenen Alternativen, sondern sie entstehen im Machen und das jetzt auch zu entfesseln und an den ganz unterschiedlichen Möglichkeiten anzugreifen und die Möglichkeiten auch der Vernetzung zu nutzen, dass wir wissen, dass viele kleine Gemeinschaften zusammen wieder Gesellschaft bauen können. Ja, weil das ist genau das, woran es immer gescheitert ist. Es ist nicht an den kleinen Gemeinschaften gescheitert, sondern an dem großen. Neoliberalismus wollte alle Gemeinschaften kaputt machen, er wollte alles zerstören, das Individuum eben nur noch dem Markt, so wie früher einem Gott gegenübergestanden hat, um das jetzt wieder als eine aktive Gesellschaft, ich meine nicht nur Zivilgesellschaft, ich meine auch politisches Engagement, meine auch systemisches Engagement, aber das tatsächlich zu sehen und zu sehen, dass es zugleich eben diese große Frage nach Erkennung, nach Anerkanntsein, nach überhaupt Erkanntsein eben auch sozusagen löst. Und hierfür alles in der Bildung dran zu setzen, dass in solchen aktiven Gemeinschaften gelernt und gelehrt wird. Ja, also dass wir nicht Menschen vereinzeln, sondern Schulen, Universitäten jetzt in jedem, also die stehen ja Gott sei Dank überall, ne? Die stehen in jeder Stadt, die stehen in jedem Dorf, die stehen fast in jeder Straße, dass wir sagen, dass wir diese Orte, wo junge Menschen zusammenkommen, als Gemeinschaften begreifen, die sich selbst erneuern können und von dort aus Erneuerung rausgeht. Und wenn das in 20 Jahren zu sagen, die Definition von Schule wäre, die Definition von Universität, das ist dort, wo von vornherein Erneuerung der Gesellschaft in einem solidarischen, gemeinschaftlichen Kern gelernt und gelebt wird, von daraus sich Wissen entfaltet. Und das alle in ihrer Bildungsbiografie, die meistens die ersten 16 Jahre bis 20, 25 Jahre dauert, würden wir uns auch um Gesellschaft keine Gedanken mehr machen müssen.
Vielen Dank, Silja. Klaus.
Weil gerade das Wort von der Flughöhe fiel, mache ich es jetzt mal umgekehrt und ich gehe mal ganz runter und beteilige mich an dem Wunschkonzert und sage, baut mehr Fahrradwege. Das ist mein Wunsch. Und an dem möchte ich ein bisschen was aufhängen. Also ich bin seit vielen Jahren im ADFC, im Allgemeinen Deutschen Fahrradclub, Mitglied und die veröffentlichen natürlich alle möglichen Forschungen und Statistiken, die Fahrräder, Fahrradfahren, Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer gut aussehen lassen. Aber einige sind wirklich auch sehr überzeugend geraten. Also es gibt Berechnungen, die sagen, wenn die öffentliche Hand 1 Euro nimmt, um Fahrradweg zu bauen, spart sie langfristig 4 Euro, weil die Leute irgendwie gesünder werden oder ökologischer zu ihren Orten kommen. Es gibt Studien, die zeigen, mehr Radverkehr stärkt den sozialen Zusammenhalt, weil die Leute nicht mehr in ein Blechgehäuse eingesetzt sind, sondern sich mehr mit allen Sinnen am gemeinschaftlichen Leben beteiligen, also von der Mikroebene oder sogar auf die Makroebene, sich mit mehr Empfindsamkeit ausbreiten. Es gibt natürlich die Aktivierung von vielen Menschen, jetzt gerade älteren Menschen oder Menschen mit Behinderungen durch die E-Bikes, die neue Form von Mobilität erreichen, die es sonst nicht geben würde. Es gibt die Unmittelbarkeit des Ausgesetztseins der Natur. Die Naturerfahrung wird stärker. Damit wird natürlich auch das Erhaltungsinteresse an der Natur bestärkt. Es gibt die Kleinteiligkeit und so weiter. Es gibt also besonders viele Dinge, die sich auf der Meso- und Makroebene verändern können, wenn mehr Menschen Fahrrad fahren. Aber das geht eben nicht im luftleeren Raum. Es gibt eben Widerstände, Mangel an Fahrradwegen, Verkehrsrisiken, Zustand von Fahrradwegen, und so weiter und so fort, die es im Alltag unattraktiv erscheinen lassen, aufs Fahrrad auszuweichen. Und ich glaube, an diesem Beispiel kann man nochmal die Themen, die wir vorhin so hatten, quantitative versus qualitative Freiheit, Ermächtigung, Ermöglichung, Genuss durch Anstrengung, Freiheitssteigerung durch Selbstinpflichtnahme diskutieren und gleichzeitig dafür sorgen, dass es eben nicht als ein utopisch-idealistisches Projekt verkommt. Dass wir sagen, es geht nicht darum, Leuten zuzumuten, mit jedweden Widrigkeiten fertig zu werden, um nur ja überall hin auf dem Fahrrad zu fahren. Es geht darum, Otto-Normalverbraucher es leicht und angenehm zu gestalten, dass er oder sie den ökologischen Wandel auf dem eigenen Drahtesel unterstützen kann. Und ich glaube, wir dürfen durchaus uns mal auf die hier ja doch sehr einfachen und kleinen Dinge auch kaprizieren, um auch hier über Spillovers und Skalierung nachzudenken. Also was passiert denn beispielsweise, wenn wir uns Biografien denken, wo beispielsweise Leute mittlerweile nicht mehr im Erwerbsleben stehen, das Ehepaar teilt sich ein Auto, typischerweise hat er da den Daumen drauf, sie fährt also weniger oder nicht oder nimmt den Bus und findet dann aber Zugang zur Welt durch ein E-Fahrrad oder so. Also diese gesamten Ermächtigungsprozesse, die stattfinden können in ansonsten schon festgefahrenen Situationen, wenn Menschen eine Mobilität wieder ermöglicht wird, die gehen, glaube ich, über die individuelle Ermächtigung und Ermutigung weit hinaus und können eben auch Bürgerinnen und Bürgern ein Gefühl dafür vermitteln, was noch so alles geht. Und diesen Optimismus möchte ich gerne in vielen Bereichen sehen. Und um jetzt eben nicht nur auf der hohen Ebene zu reden, sondern mal ganz praktisch, ich würde mir wünschen, dass welche Parteien auch immer die nächste Regierung stellen, sie mehr fürs Fahrradfahren tun.
Beides sehr praktische, sozusagen sehr praktische ja, Wünsche, mehr Fahrradwege und diesen Mut, einfach in den Bus einzusteigen, der da ist, mit der Gemeinschaft, die da drin sitzt, und gemeinsam ins Gestalten zu kommen. Ich bedanke mich sehr bei euch beiden. Valentin, willst du noch letzte Worte sprechen hier in dieser Runde?
Nein, das gebührt mir nicht. Ich bedanke mich auch herzlich bei euch beiden. Ich habe viel mitgenommen, von den ungewöhnlichen Allianzen bis zur qualitativen Freiheit und ganz praktisch, von der großen Ebene bis zur ganz praktischen Ebene zum Fahrrad. Ja, vielen Dank euch.
An euch beide. Wir nehmen hier viel mit, auch für die weiteren Gespräche zu unseren Visionen, die wir da spinnen in den verschiedenen Gesellschaftsbereichen. Ich bin gespannt, was noch kommt, und wünsche euch beiden viel Kraft, für die Wege, die ihr geht, und für die Gestaltungsbereiche, die ihr habt.
Ja, vielen herzlichen Dank für die gesamte Runde und euch auch alles Gute.
Dankeschön. Danke. Ciao.
Tschüss.
Okay, ciao. Das war die erste Folge der Podcast-Reihe von den deutschsprachigen Economists for Future. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Empfehlt uns gerne weiter. In den nächsten Wochen bis zur Bundestagswahl im Februar 2025 wird es jetzt regelmäßig weitere Folgen geben mit spannenden Gästen zu Themen wie transformative Unternehmen, nachhaltiges Geld- und Finanzsystem, Wohlstand für alle innerhalb planetarer Grenzen oder auch verantwortungsvoller Umgang mit Eigentum. Alles natürlich auch mit dem Fokus,
was könnte oder müsste die Politik jetzt tun, um diese Themen voranzubringen und zum Gelingen zu bringen. Über Feedback oder eine kleine Spende würden wir uns freuen. Alle Infos dazu in den Shownotes. Herzlichen Dank und bis zur nächsten Folge.